Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Reflexe geht's jetzt in den Kongo. Aus Afrika erreichen uns vor allem Nachrichten über Gewalt und Schrecken, gerade aus dem Kongo. Dass das Land im Herzen Afrikas aber mehr Facetten hat als nur die von Elend und Hunger, zeigt der belgische Autor David van Reybroek in seinem Riesenwerk mit dem schlichten Titel «Kongo – eine Geschichte». Ina Bösch hat sich mit van Reybroek über dieses Buch, eine der wichtigsten Neuerscheinungen dieses Frühlings, unterhalten.
David van Reybroeks Buch über den Kongo wiegt schwer, im doppelten Sinn des Wortes. Auf der einen Seite ist es ein Buch über ein Land so groß wie Westeuropa, über ein Land mit einer langen, blutigen Geschichte. Auf der anderen Seite ist es ein dickes Buch, knapp 800 Seiten lang, klug aufgebaut, reich an Informationen und spannend erzählt. Es beginnt so.
Es ist noch immer das Meer, natürlich. Aber etwas ist nun anders. Es hat mit der Farbe zu tun. Die breiten, flachen Wellen schaukeln noch genauso freundlich. Noch immer ist da nur der Ozean. Doch das Blau wird zunehmend schmutzig von Gelb. Und das ergibt kein Grün, wie man es noch von der Farbenlehre her weiß, sondern eine Trübung. Das leuchtende Azur ist verschwunden. Die türkisfarbene Kräuselung unter der Mittagssonne ist weg. Das unergründliche Kobalt, aus dem die Sonne aufstieg, das Ultramarin der Dämmerung, das Bleigrau der Nacht, vorbei. Von hier an ist alles Brühe, gelbliche, ockerfarbene, rostbraune Brühe. Die Küste ist noch hunderte Seemeilen entfernt, aber man weiß, hier beginnt das Land. Der Kongo-Fluss mündet mit solcher Wucht in den Atlantik, dass sich das Meerwasser über viele hundert Kilometer verfärbt.
Der Anfang des Buches Kongo – eine Geschichte. Auf dem Höhepunkt der Regenzeit erstreckt sich die bräunliche Brühe, die der Autor David van Reybroek aus dem Flugzeug entdeckt, erstreckt sich der Schlamm, den der Fluss Kongo und seine Nebenarme ins Meer schwemmen, 800 Kilometer von der Küste ins Meer. Der Fluss schwemmt alles aus. Dieses Bild vom ausgeschwemmten Land steht beispielhaft für ein Land, das seine reichen Ressourcen nicht für sich nutzen kann. In diesen ersten Zeilen ist bereits das zentrale Thema des Buches angelegt. Darüber hinaus offenbaren sie die klare Sprache, den einfachen Stil, den van Reybroek auf den nächsten 800 Seiten pflegt. David van Reybroek ist zwar ursprünglich Archäologe und Philosoph, doch einen Namen gemacht hat er sich vor allem als Schriftsteller, Theaterautor und Journalist. Auch in der Schweiz ist er bekannt geworden. So konnte man vor einem Jahr in Baden sein aufsehenerregendes Theaterstück Mission sehen. Es basiert auf Interviews, die van Reybroek mit Kongo-Missionaren geführt und zu einem Monolog verarbeitet hat. Das Stück fragt, wie Individuen sich in einer widersprüchlichen Welt verstricken. Ein introspektives Stück, sagt van Reybroek im Gespräch.
Si la pièce de théâtre Mission est plutôt introspectif, le livre Congo est plutôt extraspectif. Et c'est plutôt un livre qui veut comprendre l'histoire africaine telle qu'elle s'est produite dans un pays comme le Congo.
Im Gegensatz zum Theaterstück, in dem ein Missionar nach innen schaut, ist der Blick im Buch über den Kongo nach außen gerichtet. David van Reybroek will am Beispiel des Kongo die afrikanische Geschichte verständlich machen, die Geschichte, die vor allem vom 19. Jahrhundert in die Gegenwart reicht. David van Reybroek ist Belgier und der Kongo ist eine ehemalige belgische Kolonie. Diese Tatsache erklärt nur teilweise, weshalb er ein Buch über den Kongo geschrieben hat. Es bleibt die Frage nach den persönlichen Motiven, danach, was ihn dazu bewogen hat, eine Monographie über die ehemalige belgische Kolonie zu schreiben. David van Reybroek sagt, es seien zwei Gründe, private und professionelle, die ihn dazu gebracht haben. Der eine Grund für das Buch ist autobiografisch. Sein Vater war Ingenieur und er arbeitete als junger Mann im Kongo. Er erzählte zwar seinem Sohn hier und da von seinen Erfahrungen im Kongo, doch leider war er ein sehr schlechter Erzähler.
Mais mon père, il était quand même un assez piètre narrateur. Et donc, je pense que c'était peut-être aussi pour moi assez important. Si jamais il avait été un bon narrateur, je n'aurais peut-être pas écrit le livre tel que je l'ai écrit. Ces histoires étaient assez pour stimuler ma curiosité et bien trop courtes pour me laisser bien frustré.
Die Erzählungen des Vaters waren knapp. Sie reichten aber aus, um beim Sohn Neugier auf das Land zu wecken. Der andere Grund für sein Buch ist intellektueller Natur.
Sur un plan plus intellectuel, j'étais frappé par un pays comme le Congo qui a tous les atouts économiques pour être un des plus riches pays du monde depuis déjà plusieurs siècles et qui est néanmoins un des pays les plus dépourvus, un pays qui souffre énormément. J'étais frappé par cette dichotomie entre le potentiel et la réalité actualisée au Congo.
Es war der Gegensatz zwischen Möglichkeit und Realität, die David von Reybrouck fesselte. Die Frage, warum eines der ressourcenreichsten Länder der Welt tatsächlich eines der ärmsten ist. Um diese scheinbar einfache und doch so große Frage beantworten zu können, hat David von Reybrouck 6 bis 7 Jahre recherchiert. Er hat viele ausgedehnte Reisen in den Kongo unternommen und mit Hunderten von Kongolesinnen und Kongolesen gesprochen. Die Begegnungen mit den Menschen vor Ort waren ihm extrem wichtig. Hätte er sich nämlich nur auf Dokumente und Bücher gestützt, hätte er die Geschichte voreingenommen, entweder mit der Brille eines Westlers oder aber mit der Brille der einheimischen Elite betrachtet.
Si on se limite uniquement à des sources publiées, des sources écrites, on risque le danger de n'entendre que les voix ou bien des Européens ou bien d'une certaine élite congolaise.
David von Reybrouck führte also nicht primär Gespräche mit Experten, sondern mit Menschen wie du und ich, mit Menschen, die ihm von ihrem Kongo erzählen konnten, so etwa mit dem Taxichauffeur oder der Maniokverkäuferin. Zwei dieser Menschen hat er dieses Buch gewidmet. Der eine ist Etienne Nkasi, ein uralter Mann, der von sich sagt, 1882 geboren zu sein. Van Reybrouck sagt, er habe noch nie einen so alten Mann getroffen.
Il est clair qu'il avait des souvenirs très précis des années 90 du 19e siècle, qui étaient assez impressionnants. Il avait notamment des informations qu'il n'avait pas pu connaître à travers des autres personnes comme ses parents ou quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs arguments pour croire qu'il était effectivement très âgé et certainement plus âgé que 110 ans, peut-être même plus âgé que 120 ans. Et donc c'est un homme formidable.
Der alte Nkasi hat ihm geholfen, das Land zu verstehen, und er wurde zum Freund. Neben dem über 100 oder gar über 120-jährigen Nkasi widmet er das Buch einem 3-jährigen Knaben, der seinen Namen trägt, einem Sohn eines ehemaligen Kindersoldaten.
Ça m'a très touché, c'est un ex-enfant soldat de Laurent Désiré Kabila que j'ai interviewé à plusieurs reprises pour mon livre, et c'était à l'époque où sa femme allait accoucher. Donc ça m'a très fort touché, qui n'a pas eu d'enfance, allait avoir son premier enfant, et puis comme on s'entendait plutôt bien, il a décidé de nommer son premier enfant après moi.
Es sind die Begegnungen mit Kongolesen wie dem kleinen David oder mit dem alten Kasi, die für den Autor beglückend waren. Eine der beeindruckendsten, wenn auch emotional schwierigsten Begegnungen hatte er jedoch mit einer Frau, die selbst mehrfach Opfer von sexueller Gewalt, sich unermüdlich für vergewaltigte Frauen einsetzt.
Par exemple, il y avait une femme massacrée que j'avais rencontrée à l'est du Congo qui s'occupait des femmes violées, qui m'a fait découvrir d'ailleurs une femme qui avait été violée à plusieurs reprises, qui a vu abattre son mari et qui me racontait ses histoires personnelles d'un ton extrêmement impressionnant.
Die Geschichte dieser Frau hat ihn von den 500 Geschichten, die ihm von Kongolesinnen und Kongolesen erzählt wurden, am meisten mitgenommen. Um solche Geschichten überhaupt erzählt zu bekommen, braucht es viel Zeit und viel Empathie und große Offenheit.
Mais c'était surtout une question de prendre beaucoup de temps et de ne pas juger, même quand j'interviewais des enfants soldats qui avaient commis des atrocités terribles. Je me suis dit, je ne suis pas là pour les évangéliser, je suis là pour écouter leurs histoires avec une certaine écoute, avec une certaine ouverture.
Ein offenes Ohr und Unvoreingenommenheit brauchte von Rehbruck besonders bei den Kindersoldaten. Er konnte ihnen darüber hinaus glaubhaft versichern, dass er sie nicht bekehren wollte. Anfangs hörte er verwundert zu, wie sie mit einem gewissen Stolz und mit Humor über ihre Tätigkeit als Kindersoldaten sprachen.
C'était ça un peu, c'était très bizarre de voir et d'écouter la tonalité de certains témoignages des enfants soldats qui en parlaient avec une certaine honneur et voire une certaine humour assez frappant, assez cruel. En les écoutant ainsi, je crois que j'ai pu récolter des témoignages très importants qui permettent de comprendre pourquoi des jeunes enfants de 12, 13, 14 ans ont voulu rejoindre une armée sans être kidnappés. Je pense que c'est très important.
Nur weil er den Kindersoldaten offen begegnete und nur weil sie sich ihm gegenüber unzensiert äußern konnten, konnte er mit der Zeit verstehen, warum 12-jährige Knaben in die Armee wollten. Bei all diesen Interviews und Recherchen hat David von Rehbruck, wie gesagt, die eine große Frage interessiert: Warum ist ein Land, das über so viele Ressourcen verfügt, das potenziell eines der reichsten Länder der Welt ist, tatsächlich ein solch armes Land? Auf eine knappe Formel gebracht lautet seine Antwort: Der Kongo wird wegen seines Reichtums bestraft.
Weil il se trouve en fait que le Congo est peut-être en quelque sorte puni par ses richesses.
Und er fügt hinzu: Man müsse sich den Kongo wie einen alten, kranken Mann vorstellen, mit Hosentaschen voller Diamanten. Einen alten Mann, der nachts durch die Straßen von New York geht und Opfer eines Überfalls wird.
Il faut comparer l'état du Congo actuel avec un tout vieux monsieur malade qui se promène la nuit en rue à New York avec ses poches pleines de diamants. Alors le monsieur, malgré ses richesses, va pas se retrouver guéri ou rajeuni, plutôt il sera pillé par ceux qui traînent les rues new-yorkaises la nuit. C'est un peu ça l'histoire du Congo.
Die reichen Ressourcen im Kongo sind seit langem, genauer seit 500 Jahren, für den Weltmarkt interessant.
Depuis 5 siècles, le Congo a toujours eu ce dont le capitalisme mondial avait besoin. Depuis le 16e siècle, c'était les esclaves. Dans le 19e siècle, c'était l'ivoire, plus tard le caoutchouc. Et puis dans le 20e siècle, c'était d'abord le cuivre, qui était très important pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Corée, la guerre du Vietnam et tout ça. Elle avait aussi l'uranium. Les bombes nucléaires des Américains étaient remplies de l'uranium congolais.
Dank dem Uran beispielsweise, dank dem Uran aus dem Kongo, konnten die USA die Atombombe bauen und im Zweiten Weltkrieg Hiroshima bombardieren. So löste die Ausbeutung einer Ressource die andere ab. Angefangen bei den Sklaven, über das Elfenbein, den Kautschuk für die Gummiräder bis hin zum Kupfer und eben Uran. Heute ist der Kongo, dieser Laden voller Bodenschätze, vor allem wegen des Coltan interessant, einem Erz, das man für elektronische Geräte braucht und in jedem Handy steckt.
Et maintenant, cette histoire continue avec l'histoire du coltan. Le coltan, qui est un métal qui se retrouve dans presque toutes les GSM, toutes les lecteurs MP3 et tout ça. Et ça continue. Le Congo, maintenant, a un potentiel hydroélectrique extrêmement, extrêmement important. Et en plus, elle contient des réserves de l'eau fraîche dans un continent super sec, très important.
Auch in Zukunft wird es Begehrlichkeiten geben. So ist der Kongo beispielsweise reich an Wasser und ein wichtiger Stromproduzent. Nun, auch andere afrikanische Länder verfügen über viele und viele begehrte Bodenschätze. Das macht den Kongo noch nicht zu einem außerordentlichen Fall, aber eben zu einem Extremfall, sagt van Rehbruck.
C'est un cas extrême d'une procédure qu'on voit aussi ailleurs. Mais il y a peu de pays qui sont aussi riches que le Congo, il y a peu de pays qui sont aussi détruits que le Congo.
Im Grunde ist die Geschichte des Kongos die Geschichte der Globalisierung, eine Geschichte von Ausbeutung und Gewalt. Was man gegenwärtig beispielsweise im Osten des Kongos beobachten kann, wo Coltan abgebaut wird, Frauen vergewaltigt werden und Milizen regieren, was man an der Grenze zu Ruanda beobachtet, ist für Van Reybroek beispielhaft für Konflikte des 21. Jahrhunderts. Der Konflikt im Ostkongo wird von drei Elementen bestimmt. Da ist zum einen die Weltwirtschaft mit ihrer Begehrlichkeit, zum anderen ein schwacher Staat. Hinzu kommt der demographische Druck, die Überbevölkerung.
C'est très important de voir comment le conflit à l'est du Congo n'est pas du tout un atavisme historique, c'est plutôt un conflit hypermoderne. Il y a la présence des ressources naturelles très importantes comme le coltan. Il y a aussi une pression démographique extrêmement importante dans la région autour des Grands Lacs, ce qui crée bien sûr des défis sociaux extrêmement importants. Et il y a aussi encore un autre symptôme très moderne, il y a une absence d'un État qui peut être digne de ce nom-là.
David Van Reybroek definiert den Konflikt im Ostkongo also nicht von ungefähr als einen hypermodernen Konflikt, als einen Konflikt, der nichts mit Barbarentum oder einem prähistorischen Atavismus zu tun hat, wie man im Westen gern annimmt.
Et donc on voit vraiment toute une série de symptômes extrêmement modernes. L'économie mondiale, des États faillites et puis la pression démographique qui font que le conflit actuel est un conflit très du 21e siècle.
Es gibt Leute, die sagen, die heutigen Konflikte in Afrika seien eine Folge der Kolonialzeit. David Van Reybroek teilt deren Meinung nur bedingt.
C'est évident que le colonialisme a laissé des traces très profondes au sein des paysages politiques de tout le continent africain. On ne peut pas expliquer toutes les misères actuelles d'un pays comme le Congo en faisant référence à l'époque coloniale.
Selbstverständlich habe der Kolonialismus im Kongo seine Spuren hinterlassen. Doch für die gegenwärtige Misere gäbe es, wie das Beispiel Ostkongo zeigt, noch andere Gründe. Zum einen haben die Machthaber es verpasst, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Zum anderen war der Kongo auch Schauplatz des Kalten Krieges, die Arena in Afrika, wo der Westen und der Ostblock wegen der reichen Bodenschätze und wegen der geopolitischen Lage um Einfluss rangen und sich gegenseitig bekriegten.
Tous les problèmes du Congo ne sont pas attribuables uniquement à l'époque du colonialisme. La guerre froide a eu son impact, bien sûr. Les tentatives de plusieurs joueurs internationaux dans le contexte de la guerre des années 90 et la guerre du début du troisième millénaire. Là aussi, on voit comment l'Occident a voulu imposer certains modèles à des réalités africaines. Ça a bien sûr provoqué et continué des défis extrêmement graves de ce pays.
Sie hören DRS 2, die Sendung Reflexe mit dem belgischen Autor David Van Reybroek über sein Buch Kongo, eine Geschichte. Am Mikrofon Ina Büsch. David Van Reybroek hat sich für seine Monographie über den Kongo durch unzählige Bücher und Dokumente gelesen und mit unzähligen Menschen gesprochen. Dabei musste oder konnte er auch einige Bilder, die man sich von Afrika oder dem Kongo macht, korrigieren. So gehen viele davon aus, dass der sogenannte Tribalismus, also die Identifizierung mit einer bestimmten Ethnie, vor der Ankunft der Europäer bestanden habe. Dem sei aber nicht so, sagt Van Reybroek.
Ce qui m'a très frappé, c'est que le tribalisme, l'identification sociale avec une certaine ethnie, est quelque chose qui est devenu plus important pendant l'époque du colonialisme.
Der Tribalismus wurde mit der Ankunft der Europäer nicht schwächer, wie man lange glaubte, sondern stärker.
C'était grâce au colonialisme que les gens étaient plus conscients de leur identification ethnique. C'est aussi grâce au colonialisme qu'ils ont pu voir des autres tribus, qu'ils ont pu être en contact avec des autres tribus, par exemple à travers les postes de mission, à travers le travail militaire. Pour la première fois dans l'histoire de certaines communautés, les gens rentraient en contact avec d'autres gens.
Während der Kolonialzeit haben sich die verschiedenen Ethnien auf Missionsstationen oder Militärstützpunkten treffen können. Dadurch seien sie sich ihrer Herkunft einerseits bewusst, andererseits aber auch auf diese Herkunft verwiesen worden. Kurz vor der Unabhängigkeit sei dann dieser ethnische Reflex, dieses Stammesbewusstsein vor allem in den Städten wichtig geworden und nicht auf dem Land, wie man annehmen könnte.
C'est très fascinant parce qu'on pense très 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 souvent que c'était une attitude rurale, quelque chose qui se faisait à la campagne, dans la brousse, dans les savanes et tout ça. Alors ce n'est pas du tout le cas. On trouve plutôt que c'est dans les villes où les gens de différentes ethnies se mêlent et commencent à s'identifier. C'est quelque chose qui m'a très fort frappé.
David van Reybroek hat, wie gesagt, während seiner Recherchen verschiedene Vorstellungen in Bezug auf Afrika und den Kongo korrigieren können. Neben der Entdeckung, dass der Tribalismus durch die Europäer verstärkt wurde, hat ihn noch etwas anderes überrascht. Er wusste zwar, dass während der Wirtschaftskrise der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts viele Männer ihre Arbeit verloren haben und an ihrer Stelle die Frauen, die Familien zu ernähren, begannen.
Un autre aspect que je trouvais assez intéressant, c'était de voir comment les rapports entre l'homme et la femme congolais ont évolué suite à des événements macro-historiques. On parle très souvent de la crise des années 70 et 80 pendant l'époque de Mobutu, et c'était effectivement très important. Mais un aspect qui était très méconnu, c'était grâce à cette crise-là, les hommes perdaient leur travail, leur fierté, leur possibilité de faire entrer de l'argent. Et c'était les femmes qui commençaient à être des prestataires plus importants pour les revenus familiales.
Indem die Frauen die Familien ernährten, indem sie die Feldprodukte auf dem Markt verkauften und generell als Händlerinnen auftraten, gewannen sie an Macht.
Et donc tout d'un coup, les femmes avaient un pouvoir plus important au sein de la famille. C'est un aspect très 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 peu connu.
Während seiner Recherchen entdeckte van Reybroek aber plötzlich einen neuen Aspekt in der Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen dem ehemaligen Ernährer und der neuen Ernährerin. Er entdeckte, dass die Männer die neu gewonnene Macht der Frauen und deren Autonomie seit den 90er Jahren massiv in Frage stellten. Statistiken zeigen, dass seither die sexuelle Gewalt gegen Frauen extrem zugenommen hat. Van Reybroek stellt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen mächtigen Frauen und sexuell aggressiven Männern fest. Indem die Männer Frauen vergewaltigen und sexuell missbrauchen, versuchen sie, die alte Machtordnung wieder zu etablieren.
Et quand on voit maintenant la violence sexuelle qui est là depuis les années 90, c'est sans doute une réaction à ce nouveau pouvoir, cette nouvelle puissance que les femmes avaient trouvée pendant les années 70 et 80.
Man kann nicht über die aktuelle Geschichte Afrikas reden, ohne China zu nennen. In den letzten Jahren hat die Präsenz Chinas in Afrika stark zugenommen, so auch und vor allem im ressourcenreichen Kongo. In Wirtschaftsverträgen haben sich die beiden Staaten darauf geeinigt, dass Kongo Mineralien wie beispielsweise Kupfer und Kobalt en masse an China liefert, während China im Gegenzug die Infrastruktur des Kongos ausbaut. Und China erfülle seinen Teil des Vertrags, sagt van Reybroek.
C'est vrai que les Chinois sont en train de construire, je crois qu'ils sont en train de réaliser ce qu'ils avaient promis dans le contrat du siècle sur l'échange entre les minerais pour l'infrastructure. Je crois que c'est important de souligner qu'effectivement les Chinois sont en train de construire certaines autoroutes, certains hôpitaux et tout ça.
David van Reybroek fragt sich, ob es wirklich so wünschenswert ist, dass der Kongo so stark von China abhängt.
Toujours est-il vraiment désirable que l'État congolais dépend en large partie de ce contrat chinois? Ne serait-il pas plus utile et plus intéressant de voir que l'État congolais lui-même est capable de gérer certains de ce grand chantier dont le pays a besoin?
Und David van Reybroek fragt sich weiter, ob der kongolesische Staat nicht besser einige der Bauprojekte selbst durchführen würde, statt die ganze Verantwortung auszulagern und China zu übertragen.
À l'heure actuelle, j'ai parfois un peu l'impression qu'il y a une espèce de outsourcing de la responsabilité vers les Chinois, alors que l'État congolais reste un peu le commanditaire des travaux.
Im Zusammenhang mit Chinas Präsenz in Afrika ist der Vorwurf des Neokolonialismus schnell formuliert. Doch van Reybroek warnt vor voreiligen Schlüssen. Die Chinesen wollen den Kongo ja nicht regieren, deshalb ist das Bild vom Neokolonialismus falsch und es hilft nicht, die Zustände dort zu verstehen.
Je pense que le néocolonialisme est une mauvaise métaphore de comprendre la présence chinoise maintenant. Ce qui se développe en Afrique centrale avec la présence chinoise est tout à fait quelque chose de nouvel. Et il faut essayer de comprendre cet événement historique d'une très grande importance dans ses propres termes.
Was gegenwärtig im Kongo und angesichts der starken Präsenz in Afrika generell geschieht, sei etwas Neues, sagt Van Reybroek. Und um dieses Neue zu beschreiben, brauche es neue Begriffe. Van Reybroek hat keine neuen Begriffe gefunden, aber er hat eine Sprache gefunden, die die Geschichte des Kongos und seine aktuelle Situation lebendig werden lässt. Das zeigt sich beispielsweise im letzten Kapitel seines dicken Wälzers, in dem er kongolesische Händlerinnen und Händler auf Einkaufstour nach China und wieder zurück nach Afrika begleitet. Hören Sie dazu einen Ausschnitt über seine Beobachtungen im Flugzeug von China nach Afrika.
Sie waren mir schon beim Einsteigen aufgefallen. Zwei Frauen mit Bob-Frisur und platinblondem Haar, nein, mit platinblonden Perücken. Sie plapperten vergnügt, schlugen sich abwechselnd auf den Rücken oder eine lehnte den Kopf an die Schulter der anderen und sie quietschten vor Vergnügen. Ihre Koffer und Taschen waren im Frachtraum, ihre Namen hatten sie auf das Klebeband geschrieben. Sie trugen beide die gleichen nagelneuen Sachen, eine Hose und eine Bluse mit farbenfrohem Muster. Das Etikett hing noch dran. Das würde ein Auftritt in Kinshasa werden. Wer etwas Neues hat, zeigt es. Schließlich schneiden Männer ja auch nicht das Etikett vom Anzugärmel. Und Kinder nehmen die Plastikumhüllung ja auch nicht von den Fahrradbremsen ab. Na eben. An Bord herrschte ausgelassene Stimmung. Die beiden platinblonden Damen hatten Kopfhörer aufgesetzt und sahen sich einen Zeichentrickfilm an, den sie mit lauter Stimme kommentierten. Es war erst der zweite direkte Linienflug zwischen Guangzhou und Nairobi. Der erste hatte vor 2 Tagen stattgefunden. Keine Zwischenlandung in Bangkok oder Dubai, sondern einfach direkt in einem Rutsch über den Indischen Ozean. Es fühlte sich wie ein historisches Ereignis an. In Nairobi sah ich 2 junge niederländische Touristen mit rot verbrannten Gesichtern zu ihrem Gate spurten. Sie trugen Shorts und Sandalen und hatten eine große Holzgiraffe bei sich, ein Souvenir in Lokalzeitungen eingewickelt. Ich weiß nicht was genau, aber irgendwas machte mich beim Anblick der Szene wütend. Ich hatte das Gefühl, dass mir in den letzten Tagen ein Blick ins 3. Millennium vergönnt gewesen war und dass ich nun brüsk ins vorige Jahrhundert zurückgeworfen wurde, in das Jahrhundert, in dem Europäer in Afrika Holzgiraffen kauften.
Ein Ausschnitt aus dem Sachbuch Kongo von David Van Reybroek. Mit seiner Reise nach China hat der Autor einen Blick ins 3. Millennium geworfen, wie er schreibt. Ob er nun noch einen Blick in die Zukunft des Kongos werfen wolle, fragte ich ihn zum Schluss unseres Gesprächs. Er sagte, er sehe 2 Szenarien, ein optimistisches Szenario und ein pessimistisches. Das Pessimistische werde bestimmt von der weitergehenden Globalisierung der kongolesischen Wirtschaft.
C'est toujours l'économie informelle qui est là au Congo depuis plusieurs décennies, qui est maintenant en train de se globaliser. Donc ça, c'est un peu la lecture pessimiste de cette histoire-là.
Das sei also die pessimistische Lesart der Zustände im Kongo. Die optimistische Lesart gründet auf einer anderen Beobachtung. Immer wieder konnte Van Reybroek erleben, wie überlebensfähig und widerstandsfähig die Menschen im Kongo sind, trotz der Misere und anderen Schwierigkeiten. Und diese Beobachtung stimme ihn optimistisch.
D'autre part, je suis frappé par la résilience du peuple congolais. Malgré toute la misère, malgré toutes les difficultés, il y a toujours une volonté de survivre. Et je crois que là, j'ai vraiment vu comment l'histoire ne stagne pas. L'histoire continue.
Sie hörten den belgischen Autor David Van Reybroek im Gespräch mit Ina Bösch. Die Zitate las Andreas Müller-Crepon. Das Buch, von dem in der Sendung die Rede war, heißt Kongo, eine Geschichte und ist beim Suhrkamp Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.